Christian, heute ist ein Tag, wo wir eigentlich so richtig Rambazamba machen müssten, wo hier Konfetti durchs Studio fliegen müsste, wo wir hier die Tröten auspacken. Wenn du feiern willst, was machst du dann? Was darf da nicht fehlen?
Wenn ich richtig feiern will, so richtig geile Flips.
So Flips!
So richtig geile, aber die guten, die guten.
Die
von Lorenz und nicht die aus dem Aldi.
Ja,
so, das ist das Upgrade.
Wo danach die Finger noch 3 Tage danach schmecken.
Ja.
Hast du nicht mal erzählt, dass du, als du Angst hattest, dass du Corona hast, dass du alle paar Stunden in die Flips-Tüte gegriffen hast? Und dass du gesagt hast, dann hast du mal geguckt, ob du es noch riechst. Und anfangs war es doch immer so der Indikator, dass man Corona hat, ist, dass man nichts mehr riecht. Und du hast gesagt, ich habe heute schon 3-mal in die Flips-Packung in die Nase gehalten, um zu checken, ob ich Corona habe.
Das ist besser als jeder Schnelltest.
Der Flips-Schnelltest, hey, approved by Christian.
Das wäre mein Schnelltestzentrum gewesen. Ich einfach in meiner Wohnung, hier ist die Tüte, riecht es noch, alles klar.
Aber du so auch in so einem Kittel. Und dann so Notizen, ja. Nee, wir müssen jetzt noch eine Viertelstunde warten und dann gebe ich dir das Zertifikat und kannst ins Restaurant.
Genau.
Der Flips-Schnelltest. Okay, langer Schlenker. Ich komme zurück, wo ich eigentlich hin wollte. Nämlich, wir feiern heute eine Party. Weil heute ist der offizielle Darwin-Tag.
Ah!
Am Release dieser Folge ist der Charles-Darwin-Tag.
Geil.
Wir feiern quasi unseren Schöpfer. Also deswegen,
Schön. Komm
mit uns in Feierlaune, steig mit uns ein, festlich feierlich.
Mock-Turtle-Suppe wird aufgemacht.
Genau. Anstatt einem Mad Eagle gibt es bei uns eine Mock-Turtle-Suppe. Und alle, die mitfeiern müssen, natürlich vorher den Flips-Corona-Test machen, nicht, dass wir uns anstecken.
Darf ich dir zur Feier des Tages eine lustige Sache noch erzählen?
Ja.
Okay, es geht auch ganz schnell.
Ja.
Und zwar habe ich neulich so ein Video gesehen. Und in dem Video war so eine Quizshow und da ging es um die Frage, wieso wurde der Riesenschildkröte erst im 20. Jahrhundert einen Namen gegeben?
Also der Name Riesenschildkröte.
Nee, der Name, der lateinische,
ach so, okay.
Das man ja mal untersucht hat. Und der Grund ist, dass es Riesenschildkröten nicht aus den Galapagos-Inseln, da wo ja auch Darwin war, rübergeschafft haben, weil die so lecker sind. Und die wurden immer gegessen.
Lecker für wen?
Für die Leute, die auf dem Boot waren. Und die sollten die rüberbringen.
Nein! Sorry, aufgemampft.
Genau. Und dann war das halt immer so, oh, scheiße, es tut uns leid. Wir haben es nicht geschafft, die für wissenschaftliche Zwecke rüberzuschiffen.
Nein.
Weil sie ist so lecker. Jetzt frage ich mich die ganze Zeit, wie schmeckt so eine Riesenschildkröte?
What? Ja. Eigentlich esse ich ja keine Tiere, aber bei der Riesenschildkröte würde ich jetzt mal eine Ausnahme
so
machen.
Wenn die so geil ist.
Wenn die so geil schmeckt.
Nee, da gibt es, glaube ich, nur noch 3 auf der Welt.
Also okay, dann esse ich die nicht. Sobald siehst du so in der Bildzeitung so eine Schlagzeile, Achtung, nur noch 2 Riesenschildkröten und ich so, nee, ich gehe heute nicht Mittag essen, ich bin irgendwie satt.
Es gibt dumme Arten, wie man von uns gehen kann. Mit Heliumluftballon aufs Meer und schon war der Brudi von ein Terror. Verschickt eine Bombe an sich selbst und explodiert. So hat er sich im Du für Darwin gewählt, das nominiert. Darwin gefällt das. Es ist absurd, doch Darwin gefällt das. Darwin gefällt das. Darwin gefällt das. Mit Anna und Christian. Darwin gefällt das.
Wir sind Christian Alt und Anna Bühler. Wir erzählen euch die Epic Fails der Menschheitsgeschichte. Heute habe ich einen kleinen Fail aus der Chemie für dich dabei. Du sagst ja Chemie wahrscheinlich, ne?
Nee, ich sag Chemie. Also,
wenn du dich konzentrierst, sagst du Chemie,
ja,
aber...
Genau. Chemie.
Chemie.
Fail aus der Chemie.
Fail aus der Chemie. Und zwar geht es um die Farbe Grün. Es geht aber nicht um irgendein Grün, sondern ein Grün, das im 19. Jahrhundert einen wirklich kometenhaften Aufstieg hingelegt hat. Es war nicht mehr wegzudenken aus dem Alltag der Leute. Bis allerdings Ärzten auffällt, dass eine Krankheitswelle, die zu der Zeit durch die Gesellschaft geht, vielleicht mit diesem trendigen Grün in Verbindung steht. Dieses Grün, es hat viele Namen. Eines der ersten Namen, die es hat, ist allerdings das Schälegrün. Es ist nicht, wie du denkst, irgendwie das Schälegrün von Tünnes und Schäl.
Ich dachte auch gerade so. Keine Ahnung, die Schälseite, Schälesig, genau.
Ja, nee. Es ist nicht das Schälegrün. Obwohl ich immer auch das so ausgesprochen habe, bis ich gecheckt habe, wo der Name herkommt. Der Name kommt nämlich nach dem Erfinder oder nach dem Entdecker des Schälengrüns, nämlich von Karl Wilhelm Scheele, also mit Doppel-E. Karl Wilhelm Scheele, Jahrgang 1742, der ist in Stralsund geboren. Damals war das noch Schwedisches Reich, heute Deutschland. Und in jungen Jahren schon macht er in Göteborg eine Ausbildung zum Apotheker. In einer Apotheke, die den sehr sweeten Namen zum Einhorn trägt.
Oh.
Ich finde, das klingt eher wie so eine Gaststätte, wo so eine ganz nette Wirtsdame irgendwie hinter der Theke steht und dir immer so einen warmen Kakao hinstellt.
Wusstest du, warum Gaststättennamen vor allen Dingen in Hafengebieten in England so Tiernamen haben? Also so Pubnamen hast du.
Wusste ich noch gar nicht.
Zum tanzenden Pony.
Echt
oder
jetzt?
Zum roten Fuchs. Und das liegt daran, dass viele Leute, die damals in der Marine waren, nicht lesen konnten. Und dann hat man sich halt verabredet beim Pony.
Und dann
oder,
war das halt ein.
Genau. Und dann hat das so ein Symbol. Genau. So,
ach,
wir gehen zum Einhorn.
Das ist irgendwie cute.
Ne?
Ja, zum Einhorn, dann steht da einer davor und denkt sich so, komischer Treffpunkt hier. Heute saufen wir in der Apotheke. Na gut.
Ja, Absinth.
Stimmt, da gibt es auf jeden Fall, da gibt's den richtig funny Stuff. Ja, die Apotheke, bei der er dann diese Ausbildung macht, unser Karl, die hat auch wirklich alles, was ihn fasziniert. Ein großes Labor, die hat ein Lager mit ganz vielen chemischen Stoffen natürlich. Eine riesige naturwissenschaftliche Bibliothek. Er geht da wirklich auf. Also er ist auch so ein neugieriger Typ, ja. Ist niemand, der alles Dienst nach Vorschrift macht, sondern der nutzt auch so seine Freizeit, um sich durch die Bücher zu wälzen, die Bibliothek wirklich akribisch durchzuarbeiten. Und er stellt auch sehr viele Experimente einfach nach. Also er bringt sich eigentlich von diesem Handwerk, was man als Apotheker irgendwie können muss, auch einfach viel selber bei. Lernt dann eben über seine Experimente ganz viel über Elemente, die Zusammensetzung, wie was miteinander reagiert und so weiter. Und man kann sich das echt so ein bisschen vorstellen wie so ein Apotheker-Doppelleben, was er führt. Also tagsüber steht er quasi so an der Theke und mischt für seine Kunden, PatientInnen, Rezepte, also die Arzneien sozusagen zusammen. Aber in seiner Freizeit, wenn es dunkel wird,
ja,
dann macht er wirklich so den geilen Scheiß. Oh. Aber halt auch im Labor und macht so seine Privatforschungen. Es ist tatsächlich so, dass er sich damit einen Namen irgendwann macht. Also viele andere Chemiker, die forschen, werden auf ihn aufmerksam. Und die raten ihm dann irgendwann auch so, hey, schreib doch mal auf, was du da tust, weil es ist wirklich relevant. Und allein die, also nur die Erhaltenen, belegen, dass er zwischen 15.000 und 20.000 chemische Experimente gemacht hat.
Krass.
Was extrem viel ist. Irgendwann übernimmt er dann auch eine Apotheke selber, ist dann quasi sein eigener Chef, aber er macht immer weiter mit seinem Apotheker-Doppelleben.
Macht er jetzt so chemische Experimente oder findet er neue Arzneien? Also
nee, ich glaube, der macht wirklich einfach so chemische Experimente.
Okay.
Also der will gucken, was passiert, wenn ich einfach mal das Gläschen mit dem Pulverchen, also der weiß wahrscheinlich mehr als Gläschen und Pulverchen,
ja,
aber er will wirklich einfach gucken, was passiert. Das hat noch niemand vor mir ausprobiert. Let's try.
Cool.
Ich glaube
jetzt
auch nicht, dass er sich sein geiles, selber seinen Molly herstellt und irgendwie versucht zu trippen, sondern er möchte wirklich einfach gucken, was kommt raus, wenn man X und Y
zum
addiert.
Einhorn. Who knows?
Stimmt.
Ja.
1778 dann experimentiert Scheele mal wieder so rum in seinem Labor. Und die Zutaten zu seinem aktuellen Experiment sind Arsen, Arseniksäure und Kupfer. Was er genau damit vorhat, das weiß er gar nicht. Ich glaube wirklich, dass er, wie gesagt, einfach manchmal geguckt hat, so, ha, das könnte eine interessante Kombi sein. Mal schauen, was da rauskommt. Also vielleicht war das wirklich ergebnisoffen. So, schauen wir mal, was wird. Und was soll ich sagen? Es wird. Danke für diesen Gag, Lena. Bei diesem Versuch erzielt Karl tatsächlich eine wirklich beeindruckende Reaktion. Es entsteht nämlich ein grell grün leuchtendes Pulver, was sich am Boden des Gefäßes so absetzt. Dieses Pulver heißt Kupferarsenit und ich möchte dir mal ganz kurz zeigen, wie das aussieht und vielleicht hast du Assoziationen mit dieser Farbe.
Oh, krass.
Schon ein dolle Grün, ne?
Das ist ein richtig krasses Grün. Das sieht aus wie so ein Textmarkergrün eigentlich. So,
Stimmt.
Ja,
so Neon,
Wahnsinn.
Bisschen.
Ja, Neongrün, ja. Wahnsinn.
Mich erinnert es irgendwie an so Schreckgrün.
Ja.
Also der Schreck, der hat so eine, auch so eine grüne Farbe.
Slimer.
Slimer, stimmt. Es ist für uns schon echt grell und einprägsam, dieses Grün. Aber stell dir mal vor, dieser Karl,
Wahnsinn.
Sowas hat er noch nie gesehen.
Sowas
hat er noch nie gesehen.
Ja, also ich stelle mir eh irgendwie die Vergangenheit immer so ein bisschen grau und traurig vor. Also irgendwie, alle haben nur irgendwelche grauen, braunen Klamotten an.
Ja.
Und dann kommt er mit so einer Farbe um die Ecke. Das ist schon krass. Und packt mal die Neonschilder aus.
Ey.
So.
Genau so ist es. Also das ist eine Sensation, diese Farbe. Er weiß auch, dass er da etwas geschaffen hat, was irgendwie Strahlkraft hat im wahrsten Sinne des Wortes. Er nennt sein Farbpigment Scheeles Grün. Und wie du schon gesagt hast, damals sind so Neonfarben jetzt nicht überall. Also im 18. Jahrhundert wird eigentlich zum Beispiel Kleidung nur mit Naturfarben auch gefärbt. Und wie du schon meintest, ne, was für Farben hat man da? Irgendwie Naturweiß, Beige, Braun.
Ja, also im Grunde genommen stelle ich mir einfach so das 18. Jahrhundert vor, wie so ein Rentnerbus auf so einem Tagesausflug, weißt du, so alle tragen irgendwie beige, braun und grau.
Also ich glaube, das Krasseste, was es gab, war blau oder so. Aber dann halt auch so ein eher trübes Blau, auch nicht so ein strahlendes, ne? Es gab nur wenige Farben, die wirklich leuchtender waren, die aber auch sehr, sehr aufwendig in der Herstellung waren. Zum Beispiel das strahlende Blau Ultramarin, das wir so auch kennen, ne? Also wirklich dieses dunkle, kräftige, leuchtende Blau. Das wurde aus Edelsteinen hergestellt. Und Fun Fact, wusstest du, oder anders gefragt, wie erklärst du dir den Namen Ultramarin?
Ich habe keine Ahnung.
Soll ich sagen, was ich immer dachte? Also ich habe mir das schon irgendwie immer erklärt und ich dachte, es ist Marin, klar, irgendwie es kommt irgendwas mit Meer, ne? Ja. Es ist so blau wie das Meer, aber Ultra.
Genau, ja.
Halt ultrablau.
Ja.
Das dachte ich immer. So.
Das ist es nicht?
Ich hatte nie Latein in der Schule, muss ich jetzt dazu sagen. Bitte, don't blame me. Es ist abgeleitet vom lateinischen Ultramarum, übers Meer. Und deswegen, weil die Edelsteine übers Meer nach Europa importiert wurden.
Oh mein Gott, krass.
Ja. Es ist krass, oder?
Das ist ja wie bei Helikopter.
Bei Helikopter?
Aus welchen Wortteilen besteht das Wort Helikopter?
Okay, kein blassen Schimmer, glaube ich.
Ja, aber ich will eigentlich nur sagen...
Okay, aus was besteht Helikopter? Was sind die Worte?
Es besteht nicht aus Heli und Kopter, sondern es besteht aus Heliko und Pter.
Was?
Weil Heliko ist eine Spirale auf Altgriechisch und Pter ist die Endsilbe für Flug.
Was?
Ja.
Kannst du das nochmal sagen, bitte?
Pter.
Noch einmal?
Pter.
Da mache ich jetzt ein Beat draus. Pter, pter. Krass, habe ich noch nie gehört, aber mein Gott. Schön. Schöne Fun Facts heute. Das ist eine Fun Fact-lastige Sendung.
Ja, für zum Mitschreiben einfach. Ja.
Es gibt noch so eine Farbe, die es damals schon gab, die auf jeden Fall leuchtender ist als die Beiges und die Rentnerbusse, nämlich Purpur. Purpur ist auch super aufwendig herzustellen. Es ist nämlich aus der Drüse der Purpurschnecke gewonnen. Also es wird aus einer Schnecke rausgedrückt. Das ist so eine Meeresschnecke und die wird halt gemolken. Dann hast du da Purpurpulver irgendwann.
Wahnsinn. Ich finde es krass, dass wir eigentlich nicht mehr wissen, wo all diese Sachen herkommen. Also wie man Farben gemacht hat früher. Also so, I don't know. Ich kann Eierschalen. So, vielleicht kann man damit was machen? Weiß ich nicht.
Das ist echt krass.
Ja,
also,
aber das ist echt heftig.
Für uns ist einfach alles so selbstverständlich. Also es gibt Ultramarin und Purpur, das halten wir mal fest. Aber beide sind sehr, sehr teuer in der Herstellung. Das heißt auch, es ist für einen NormalbürgerInnen auch nicht vorstellbar, dass du eine Klamotte hast, die irgendwie Ultramarin oder Purpur ist. Das ist wirklich nur den richtig Reichen zugänglich. Damit meine ich zum Teil nicht mal Adlige. Also wirklich nur so der König, der mal irgendwie so ein Purpur-Lätzchen trägt oder so. Oder halt auch wirklich die höchsten Geistlichen, die so tolle Gewänder tragen und so. Klar, damals ist Europa im 18. Jahrhundert noch feudalistisch. Die führenden Schichten waren halt die Monarchen und die Kirche. Der Adel kommt dann drunter. Manche von denen konnten sich vielleicht auch mal hier und da ein schönes Gewand leisten, aber nicht mal alle. Also so außergewöhnlich ist es, so tolle Klamotten oder farbige Klamotten zu tragen. Und jetzt kommt plötzlich dieser 36-jährige Karl Wilhelm Scheele und erfindet ein Grün, von dem man wirklich ohne Übertreibung sagen kann, sowas hat die Welt noch nicht gesehen. Und es ist relativ leicht herzustellen. Was hättest du jetzt gemacht, wenn du Karl wärst, wenn du wüsstest, du sitzt hier auf so einem kleinen, leuchtend grünen Schatz?
Wenn ich das gewesen wäre, also ich hätte die große Produktion angeworfen und gesagt, okay, ich stelle alle Experimente ein, ich mache jetzt diese Farbe.
Ja. Ja, unser Nerd Karl macht das nicht. Mm. Der nerdet halt weiter rum und ist gar nicht so interessiert an der Möglichkeit, dass man daraus ein Big Business machen könnte. Gar keinen Bock auf Marketing machen oder damit dicke Kohle machen. Er will wirklich einfach nur eins, nämlich in seinem Labor sitzen und tüfteln. Was ja irgendwie für ihn spricht, ne? Das tut er tatsächlich auch bis zum Ende seines Lebens. Karl Wilhelm Scheele stirbt im Alter von nur 44 Jahren. Er ist zwar wirklich in die Geschichte eingegangen als bedeutender Apotheker, als bedeutender Chemiker. Er hat noch eine Reihe weiterer wirklich wichtiger Entdeckungen gemacht, die ich jetzt an der Stelle aber gar nicht erwähne. Vom Aufstieg dieser Erfindung Grün, von diesem Scheelengrün, hat er gar nicht mehr selber so viel mitbekommen. Und hier kommen ganz viele Trittbrettfahrer ins Spiel, die seine Idee dann am Ende zu Geld machen. Jetzt passiert so zwischen Ende des 18. und Anfang des 19. Jahrhunderts ziemlich viel gleichzeitig. Also man kann sich wirklich so vorstellen, dass Leute auf diese Idee aufmerksam geworden sind. Wir wissen ja auch, er hat seine Forschungen irgendwie dokumentiert. Vermutlich gerät das irgendwie in Umlauf. Man erzählt sich, dass es da so einen Chemiker gab, der hat da sowas entdeckt und hier und da grüne Pigmente, bla bla bla. Ganz viele Leute in Europa machen dann auch ähnliche Experimente mit ähnlichen Stoffen, also irgendwie immer irgendwas mit Kupfer, irgendwas mit Arsen, Säuren, Salze, dies, das. Und alle bekommen auch irgendwie ähnliche Pigmente hin. Es war wirklich so ein Ding, wie die Coca-Cola-Formel, ne? Mhm. Die wollten es irgendwie entdecken. Und dann kommt ein Trittbrettfahrer von diesem Hype ins Spiel, den wir uns jetzt mal genauer anschauen. Denn er ist der eigentliche Übeltäter dieser Geschichte. Der Mann ist ein Franke, Wilhelm Sattler heißt er, und er ist Farbenfabrikant. Er hat eine ziemlich große Fabrik in Schweinfurt. Und Anfang des 19. Jahrhunderts ist er so auch wirklich einer der bekanntesten Industriellen von Bayern. Er ist aber auch wirklich so als Typ das Gegenteil von Karl Scheele, unserem nerdigen, cuten Entdecker. Er will das große Geld. Er will einfach nur groß werden mit dieser Sache und möglichst vielen Leuten das andrehen. 1808 beginnt er die industrielle Produktion des leuchtenden und lichtbeständigen Arsenpigments. Und er nennt es Schweinfurter Grün. Wichtige Side-Note ist, dass er jetzt nicht sowas wie ein Patent an der Farbe hat, aber trotzdem ist er lange Zeit der wichtigste Vertreiber in ganz Europa. Und klar, Sattler trifft damit einen Nerv, ja. Anfang des 19. Jahrhunderts will plötzlich wirklich jeder dieses Grün in seinem Leben haben. Es ist einfach wunderschön. Leute wollen grüne Tapeten, grüne Wandfarbe, Gemälde werden mit diesem Grün gemalt. Es gibt grünes Kinderspielzeug, es gibt grüne Bonbons, grüne Kekse, grüne Dekoartikel, alles. Ja, dieses aus Arsen und sonstigen Säuren und sonst wie hergestellte Pigment wird tatsächlich auch als Lebensmittelfarbe eingesetzt. Merken wir uns einfach mal an der Stelle.
Hey, ich komm, boah, das ist so krass. Ja, Allein das Wort Arsengrün sorgt dafür, dass Alarmglocken angehen.
Natürlich. Ganz laute Alarmglocken. Ein weiterer großer Markt für dieses Grün ist aber auch, man ahnt es schon, die Mode, ne? Und da gibt es eine richtige Grünfluencerin zu der Zeit, nenne ich jetzt mal so. Nämlich,
ich bin so leicht zum Lachen zu bringen. Warum? Warum lache ich bei Grünfluencerin?
Grünfluencerin,
das ist so dumm.
Das ist so ein Gag, den hätte auch, weiß ich, mein Biolehrer gemacht.
Ja, warum?
Ja, gut, aber das ist das Level,
okay.
Finde ich in Ordnung.
Okay. Ja.
Also die Grünfluencerin zu der Zeit heißt Kaiserin Eugenie. Ich sag's jetzt einfach Eugenie, ne? Ich deutsch das jetzt ein, weil wir müssen ja auch weiterkommen. Und an der Stelle bitte ich mal ganz kurz die Regie, meine Frauke Ludewig-Stimme hier anzupassen. Und jetzt auch noch so ein bisschen so ein Prominent-Bett drunter zu legen. Die Kaiserin hat mal wieder ein modisches Erdbeben ausgelöst. Kaiserin Eugenie wurde gestern in einem bezaubernden Kleid von einem unbekannten Designer gesichtet. Und das setzt ganz neue Maßstäbe in Sachen Grün. Denn das ist kein normales Grün, es ist märchenhaft. Das ganze Land ist im Farbrausch. Alle wollen das magische Leuchten von Eugenies Grün. Das ist war so ein Fernsehbeitrag von früher, den haben wir jetzt ganz kurz eingespielt. Originalmaterial, wir haben da die Rechte dran gezahlt, war richtig teuer. Aber, ne? So ging das damals ab. Heute sind die Trends, glaube ich, trotzdem nicht so langanhaltend wie damals, weil dieses Grün ist nicht nur so ein halbes Jahr oder so Trend oder keine Ahnung, wie es heute ist, ein Monat, sondern wirklich über Jahrzehnte. Über
Krass.
Jahrzehnte wollen die Leute dieses geile, leuchtende Grün irgendwie tragen. Und durch diese Beliebtheit vom Schweinfurter Grün wird es halt auch immer erschwinglicher. Also immer mehr Leute können sich das plötzlich auch leisten. Nicht nur adelige Frauen, sondern auch das normale, bodenständige Bürgertum kann sich plötzlich grün gefärbte Stoffe leisten. Oder eine schicke Tapete mal an der Wand. Und das haben die Leute Wilhelm Sattler zu verdanken. Das ist der Typ, der eben das Grün herstellt, ne, in seiner großen Fabrik in Franken. Ende der 1820er Jahre beschäftigt er 450 Mitarbeiter so ungefähr in dieser Fabrik. Er eröffnete auch noch weitere Produktionsstätten im preußischen Langensalza und in Prag-Schmichow. Wahrscheinlich aus Steuergründen, ne? Also so Panama Papers des kleinen Franken oder so. Das,
krass.
Dass das irgendwie alles ein bisschen billiger geht auch.
Mhm.
Er baut sogar eine Eisenbahnstrecke von Bamberg über Schweinfurt, Würzburg nach Aschaffenburg, damit er Farben so besser vertreiben kann.
Abgefahren.
Ja, er merkt halt, die Leute reißen es ihm aus der Hand. Ja. Das muss jetzt schneller zu den Leuten, billiger zu den Leuten. Und deswegen wird er auch tatsächlich in Schweinfurt, also wenn wir mal irgendwie vielleicht mal eine Tour machen nach Schweinfurt, können wir ja mal so einen halben Tag Wilhelm Sattler Tag für uns machen, weil er wird dann noch als der große Erfinder des leuchtenden Grüns gefeiert, anscheinend in Schweinfurt, seiner Stadt. Ja, ganz so war es nicht.
Ich stelle mir es gerade so vor, dass wenn das so populär ist, dass einfach gehst du durch die Stadt und dann tragen halt alle Leute irgendwelche grauen Sachen, also so wie hier hinter uns in diesem Studio ist ja auch irgendwie alles grau. Und dann laufen aber plötzlich super viele Leute in grünen Sachen rum. Mhm. Also irgendwie so zwei Farben kann man sich plötzlich leisten. Grau
und grün.
Oder Hardcore-Grün.
Ja, stimmt. Das muss eigentlich echt ein bisschen seltsam aussehen, so Marsmännchen. Aber das Ding fliegt auf jeden Fall. Es bekommt auch schnell Nachahmer. Also 1822 gibt es noch zwei weitere Chemiker, die unabhängig voneinander diese chemische Zusammensetzung vom Schweinfurter Grün entschlüsseln. Es gibt dann auch noch eine weitere Fabrik, also eine weitere große, bedeutende Fabrik, die das herstellt. Trotzdem ist wirklich so der Wilhelm Sattler so der Vorreiter und einer, der auch sehr lange daran festhält, dieses Grün möglichst schnell, möglichst günstig an die Leute zu kriegen. Wir haben also jetzt dieses Scheele-Grün oder dieses Schweinfutter-Grün. Es hat diverse andere Namen, aber klar ist, das ist das Hype-Produkt des 19. Jahrhunderts. Ultimatives Hype-Produkt. Es gibt nur ein Problem. Bedeutungsvolle Pause. Cut. Okay. Ja, stell dir mal vor, du bist Christian, aber nicht jetzt, sondern halt so 1840. Mhm. Ne? Du bist modebewusstes Kerlchen, wie heute auch.
Wie heute auch,
hier, dein Winterthemd-Tasse an.
Ich hab alles an, genau. Mhm.
Ja, also, ne, du hast ein Gespür für den Zeitgeist und so. Du wachst so morgens auf, streckst dich so richtig, aber so doll, dass dein knallgrüner Schlafanzug schon richtig spannt. So streckst du dich. Ah, verdammt, aber du hast schon wieder diese Schmerzen in der Brust, die so seit ein paar Wochen, die werden schlimmer. Na gut, streifst so die grüne Bettwäsche zur Seite, gehst erstmal in die Küche. Diese niedliche kleine Küche mit dem leuchtend grünen Wänden, das ist schon immer morgens, schon immer schön ein Erlebnis, machst dir so einen Kaffee. Ah, ja, aber irgendwie fühlst du dich schon auch ein bisschen schlapp heute, ne? Du hast im Kopf auch so, boah, schon übel, ist dir auch Kopfschmerzen. Na, dann guckst in den Spiegel. Und dieses fahle Etwas, das du siehst, erinnert dich an das blasse Selbstbildnis von diesem Künstler, das du auf dem Trödel gefunden hast. Das, weißt du, das eine mit dem knallgrünen Hintergrund?
Ja.
Kratzt dich so am Arm. Fuck, diese dicke Beule, die da seit ein paar Tagen ist, die schmerzt schon so ein bisschen. Wird auch immer fetter. Also, was ist nur mit dir los, fragst du dich. Wir sind in einer Fabrik, wo so Dutzende von Näherinnen gerade schöne grüne Ballkleider anfertigen. Mhm. Und auch die haben dieselben Symptome wie der Christian von 1840. Ja? Kopfschmerzen, Übelkeit, manche haben sogar Ohnmachtsanfälle. Ja, und übrigens, auch die Frauen, die diese Kleider dann getragen haben, auch die haben diese Symptome. Vielleicht, ich ziehe hier kurz an meiner imaginären Pfeife, gibt es da einen Zusammenhang? Jetzt kommen wir zu was du schon angesprochen hast, Christian. Was weißt du über Arsen?
Ich weiß nur, dass Arsen saugiftig ist.
Ja.
Also sollte man nicht nehmen.
Das ist,
also das ist das, was man wissen muss. Arsen ist saugiftig.
Genau.
Nicht Arsen nehmen.
Das ist auch alles, was mir dazu einfällt. Ich war als Kind, so keine Ahnung, war ich so 7, 8, 9 Jahre, da bin ich ab und zu mal mit dem Fahrrad zu so einem Reiterhof gefahren, der bei mir in der Nähe war, und wollte da irgendwie ein bisschen Pferde streicheln. Und da gab es ein Pferd, das hieß Arsen.
Mhm.
Und als 8-Jährige habe ich mich nicht getraut, es zu streicheln, weil ich dachte, das ist irgendwie giftig.
Oh.
Ja.
Das arme Pferd.
Ja, wir nennen sein Pferd Arsen. Und das war auch noch so ein bisschen krank und so. Und da stand immer so allein auf so einer Weide. Und ich so, wow. Das also schon als 8-Jährige wusste ich irgendwie, Arsen, Achtung, irgendwie halt mal Abstand. Man weiß damals schon, also als Wilhelm Sattler so anfängt, mit diesem Grün in Produktion zu gehen, weiß man, dass Arsen giftig ist, allerdings nur oral eingenommen. Also man weiß irgendwie, ja, man soll es jetzt irgendwie nicht wegsnacken.
Du hast eben gesagt, es gibt Kinderspielzeug damit. Kinder nehmen doch alles direkt in den Mund.
Ja, weil der Unterschied ist, Arsenikpulver zum Beispiel, also Arseniktrioxid, wie es die chemische Bezeichnung ist, ist tatsächlich so ein Pulver, sieht aus wie Zucker eigentlich.
Ja.
Und das ist bekannt als Stimulanz. Also das wird tatsächlich auch Kranken in so Mikromengen gegeben, um sie wieder aufzupäppeln. Für gewisse Zeit und dann geht's aber stabil bergab, glaube ich. Also das weiß man.
Ah, okay.
Und die wollen vielleicht einfach glauben, ja, das ist ja dann nicht das Arsen als Gift. Wie gesagt, Arsen, davon wird auch angenommen, dass es nur oral eingenommen wirklich irgendwie schlimme Folgen haben kann. Nähere Forschungen zu seinem Grün macht aber dieser Wilhelm Sattler auch nicht, weil er vielleicht auch, ne, er will es auch nicht wahrhaben, kann ich mir vorstellen, dass du denkst, okay, ich kann, das ist jetzt meine Chance, richtig reich zu werden. Dann forschen wir doch mal lieber, wenn ich
Das ist ein bisschen so, ich weiß, das ist ein schiefer Vergleich, aber es ist ein bisschen so wie diese ganzen Studien, die sagen, dass Instagram Teenager sehr, sehr traurig macht und irgendwie so sozial irgendwie abhängt, ja, und ja. So. Würde Facebook auch nicht sagen, ja, nee, ist alles okay, ist ja, alles top.
Da gibt es doch diese ganzen, wie heißt denn nochmal diese Bewegung, kann man schon fast sehen, von Leuten, die bei Facebook und bei diesen ganzen Silicon Valley-Konzernen ausgestiegen sind und die eben davor warnen, dass die halt genau diese Trigger auch haben, die Leute extrem schnell süchtig machen und die halt sagen, in meinem Haus gibt es kein Smartphone.
Genau.
Ja, es ist vielleicht ein bisschen ähnlich. Also, jetzt können wir aber beobachten, dass im Laufe des 19. Jahrhunderts immer mehr Menschen gesundheitliche Probleme haben. Und irgendwann ist dann vielleicht doch so das Gefühl da, dass es etwas mit diesem Farbstoff zu tun hat. Es gibt jetzt auch Wissenschaftler, die anfangen, sich mit möglichen gesundheitlichen Folgen von arsenhaltiger Farbe zu beschäftigen. Und einer davon, der macht tatsächlich auch einen großen Durchbruch in der Sache, das ist ein Arzt namens Karl von Basedow. In den 1840ern kommt der nämlich langsam der Sache auf den Grund. Er berichtet nämlich in einer Fachzeitschrift, die Deutsche Klinik heißt, von einer Kaufmannsfamilie, die er über Jahre begleitet hat und wo die Mitglieder der Familie nach und nach chronisch erkranken. Ich lese jetzt ein bisschen längere Passage vor aus seinem Notizbuch, weil ich wirklich das sehr, sehr interessant finde. Also, die Ehefrau Klingbeil, die ich über 2 Jahre lang sehr oft in ihrem giftgrünen Schlafzimmer aufsuchte, hat an einer Herzkrankheit, Asthma und Wassersucht gelitten. Nach ihrem Tod hat dann ihr Ehemann im gleichen Raum geschlafen und bald eine auffallende Gesichtsblässe gezeigt, sowie über Benommenheit und schmerzhaften Druck über den Augen geklagt. Vor 2 Jahren dann wurde nun das Schlafzimmer von Herrn Klingbeil Junior mit Frau und 3 Kindern bezogen. Dieser kräftige junge Mann litt nach längerer Zeit jeden Morgen an einer wüsten Benommenheit des Kopfes, endlich an einem trockenen, sehr quälenden Husten. Bei den Kindern, von denen 2 auffallend auch die gesunde Farbe verloren hatten, hatte ich sehr oft einen trockenen Husten und immer wiederkehrende Augenentzündungen zu behandeln. Ebenso litt die Mutter. So, Zitat Ende. Das heißt, alle haben irgendwie krasse gesundheitliche Probleme und alle schlafen irgendwie in diesem Schlafzimmer, wo die Tapete grün ist oder die Wandfarbe grün ist. Ja, viele weitere Ärzte bemerken ähnliche Krankheitsbilder im Zusammenhang mit so arsenhaltiger Farbe oder vermeintlichem Zusammenhang. Und jetzt muss ich dir noch eine Horrorstory erzählen, die in die Öffentlichkeit gelangt. Und zwar ist es ein Fall aus London und der ist so krass. Der ist echt so krass. Also wenn du das liest, dann denkst du so, das kann doch nicht wahr sein. Also es geht um die 19-jährige Arbeiterin Mathilde. Die bemalt für eine Hutmacherin künstliche Blumen mit Schweinfuttergrün. Also die sollen so auf die Hüte gesteckt werden und sie ist diejenige, die anpinseln soll. Nach einiger Zeit, wo sie bei dieser Hutmacherin arbeitet, muss Mathilde sich immer häufiger übergeben. Sie erbricht eine grüne Flüssigkeit. Außerdem wechselt die Farbe ihrer Augäpfel irgendwann von weiß nach grün. Und ihrem Arzt gegenüber berichtet sie, dass sie nur noch grün sehen kann. Also es ist richtig crazy. Also ich weiß nicht, ob das alles so stimmt. Es wurde aber zumindest so berichtet in der Presse und ist wow. Ja, diese junge Frau stirbt dann tatsächlich unter qualvollen Schmerzen, auch wenig später. Es ist echt krass, oder? So, du kommst gerade gar nicht klar.
Nee, das ist richtig heftig. Wow.
Die arme Mathilde. Hätte sie mal was anderes gelernt.
Krass.
Aber egal wahrscheinlich, was sie gelernt hätte, sie wäre diesem doofen Grün nicht entkommen, weil es halt irgendwie nicht nur in der Modeindustrie da war, sondern...
Einfach zu geil. Die Farbe ist einfach zu geil.
So schee. Aber das sind nur 2 von...
Was voll assi, Toni.
Das stimmt! Das ist mir nicht aufgefallen, das ist halt mein System.
Sie ist so schön.
Krass, oh Gott. Das sind allerdings nur 2 von mega, mega vielen Geschichten, die es vielleicht auch nicht irgendwie in irgendwelche Presseblätter geschafft haben. Also man kann echt sagen, ganz Europa ist von so einer Krankheitswelle erfasst. Und das nur, weil ein fränkischer Unternehmer, Karl Sattler, dachte... Geil, das sieht so gut aus, das will jeder haben. Ich mache daraus ein richtig, richtig großes Business. Wer weiß, was passiert wäre, wenn er es nicht angefacht hätte. Vielleicht wäre es anders gewesen, ja. Vielleicht hätten die Leute das Grün von unserem kleinen, süßen, nerdigen Apothekerlein von Karl Scheele vielleicht auch irgendwann wieder vergessen.
Ich habe mir die ganze Zeit gedacht, wie krass ist das eigentlich, dass da die Leute Anfang des 19. Jahrhunderts wissen, okay, Arsen ist nicht so geil.
Ja.
Ist eigentlich giftig, aber nur wenn man es oral nimmt. Das irgendwie zu tragen, wird schon sehr okay sein, oder? Ist doch bestimmt okay. Also da nicht irgendwie den nächsten Schritt zu gehen, irgendwas, einen Test zu machen, Experimente, irgendwie zu probieren, hey, ist das wirklich okay, was wir machen? Sondern einfach voll in die Produktion zu gehen, ist schon crazy.
Mich würde interessieren, ob es Leute da draußen gibt. Wahrscheinlich könnte ich es auch schnell googeln, aber vielleicht haben wir auch schlaue HörerInnen. Davinis meine ich natürlich. Mhm. Schlaue Davinis. Wie nennt sich dieser psychologische Effekt, dass man eben genau das ausblendet, dass man die schlimmen Folgen seiner Tat ausblendet, weil man es einfach so dringend will, aus welchen Motiven auch immer, aus Geldsucht oder sonst was. Weil wir hatten das ja schon mal, ne? Also das Blei im Benzin war, war ja auch völlig klar, dass das die Menschen vergiftet und dass es, sobald das irgendwie in Autos getankt wird, die Welt voll von Blei ist und uns umbringen kann. Aber auch da war es wichtiger, dass wir schnelle, langlebig fahrende Autos haben. Hat ja irgendwie alles seinen Sinn, aber trotzdem wusste auch da schon der Erfinder, also eigentlich ist das ganz schön gefährlich, was wir hier tun.
Es gibt eine Sache, die dachte ich die ganze Zeit, dass du sie erzählst. Und zwar habe ich irgendwo mal gelesen, dass Napoleon I. in seinem Exil, der war ja dann irgendwie auf, ich weiß nicht, ob er auf Elba war oder auf St. Helena.
St. Helena.
Dass der in diesem Zimmer geschlafen hat, wo alles diese Tapete, diese hellgrüne Tapete waren, dass er deswegen gestorben ist.
Willst du den kleinen Exkurs hören?
Ja.
Also es stimmt, dass es so eine Vermutung gab, dass er vielleicht in einem Zimmer mit dieser Tapete geschlafen hat und eine Arsenvergiftung hatte. Er ist eben auf St. Helena in Gefangenschaft, der Engländer. Es ist allerdings jetzt nicht irgendwie so eine Zelle oder so, sondern es ist tatsächlich so ein Schlösschen. Also es sind auch schöne Zimmer, in denen er dann gefangen ist. Und da gibt es eben auch diese giftgrünen Wände. Und dann 19 Jahre später, Mitte des 19. Jahrhunderts, wird sein Leichnam untersucht. Der kommt dann halt zurück nach Frankreich. Und bei der Begutachtung findet man eben raus, der Leichnam, da gibt es keine Maden und keine Würmer an dem. Was seltsam ist. Deswegen ist der Verdacht, dass er mit Arsen vergiftet wurde, weil dann gehen vielleicht die Tiere da nicht dran. Und diese Theorie hält sich dann tatsächlich sehr, sehr hartnäckig. In den 1970er Jahren wird das Gerücht sogar nochmal richtig groß und ist dann auch wie so eine kleine Verschwörungstheorie irgendwie. Weil bis in den 90ern werden so Proben gemacht und Proben untersucht und in den Fingernägeln und den Haarproben von Napoleon, da werden auch Spuren von Arsen nachgewiesen. So, und dann verhärtet natürlich wiederum die These. Mhm. Und dann ist aber wiederum 2008, also jetzt wirklich gar nicht so lange her, werden auch Proben von seinen Familienmitgliedern untersucht, auch Haarproben. Und auch da sind Arsenreste drin. Das heißt, die These kann eigentlich komplett widerlegt werden, weil die waren ja nicht in Gefangenschaft. Das heißt, irgendwie war wahrscheinlich so oder so, irgendwie Arsen, was weiß ich, bei denen. Vielleicht haben die auch grüne Wände zu Hause gehabt, aber man kann jetzt nicht sagen, er ist an einer Überdosis Arsen irgendwie gestorben.
Einfach bei Napoleon Paris Arsen, auf Wiedersehen.
Ja, aber diese Theorie gab es. Lustig, dass du davon schon mal gehört hattest. Ich muss hier kurz ja noch das Ende von diesem Grün erzählen, ne? Also unser Arzt, der diese...
Basedow,
genau, der diese Familie untersucht hat, der ist tatsächlich einer der Ersten, der sich für ein Verbot einsetzt. Also der sagt, hey, Grün im Tapetendruck muss verboten werden. Hier, guck mal, was mit meinen PatientInnen passiert. Es gibt dann aber echt so ein ewiges Hin und Her. Deswegen muss ich jetzt ein bisschen abkürzen. Das Schweinfurter Grün wird irgendwann in den 1880er Jahren verboten in Deutschland. Ja, allerdings dann erstmal nur für Tapeten und Farben. Andererseits gibt es dann trotzdem zum Beispiel noch ein Selbstbildnis von Van Gogh. Das ist auch sehr bekannt. Vielleicht habt ihr es jetzt auch gerade vor Augen, wo er so mit so abrasierten Haaren vor einem grell grün leuchtenden Hintergrund sich selbst gemalt hat, Van Gogh. Das ist von 1888. Also da konnte er anscheinend mit dieser Farbe irgendwie noch hantieren. So, ne? Also es ist irgendwie noch im Umlauf, ne? Aber es wird dann schon irgendwann offiziell verboten.
Irgendwann, eine Generation später. So, also gefühlt 40 Jahre später, so, okay, jetzt verbieten wir mal das in den Tapeten.
Also genau, überhaupt mal. Also angefangen wurde damit irgendwie 1820, sodass es dann so langsam im Umlauf kam. Also bis zum Verbot ist eh schon über 60 Jahre her. Aber stimmt schon, dass der Basedow erkannt hat, dass Leute daran wirklich zugrunde gehen. Das hat dann nochmal 30 Jahre gedauert.
Das ist abgefahren.
Das ist echt krass.
Wir sind so dumm als Spezies. Wir haben es echt verdient. Also wirklich.
Ja, der Wilhelm Sattler hat es auf jeden Fall auch verdient, hier Darwin gefällt, das Protagonist zu sein, ne?
Ja.
Er selber hat davon übrigens gar nichts mehr mitgekriegt, von dem Verbot seines so sehr heißgeliebten Schweinfurter Grüns. Er stirbt 1859. Aber ich frage mich ja auch immer, auch beim Karl Scheele übrigens, frage ich mich, warum ist denn der so jung gestorben?
Ja, klar. Wenn Farben töten können.
Ja, das war die Geschichte vom Schweinfurter Grün.
Ja, geil.
Wie heißt nochmal die? Das heißt Frankfurter Soße, ne? Die grüne Soße.
Ja, das ist
die Schweinfurter Soße, weil wenn die würde ich ja nicht essen. Dann bin
auf
ich ehrlich.
Auf jeden Fall, nee.
Ich finde, es ist auch mal einfach Zeit, dass Darwin gefällt, das Freundschaftsbuch wieder aufzuschlagen. Schreibt uns doch einfach in die Spotify-Kommentare, was eure Lieblingsfarbe ist.
Ja, schreibt das doch mal rein.
Schreibt doch mal. Ja. Hobbys und Lieblingsfarbe.
Aber vielleicht gibt es ja auch so Überraschungen wie mit Ultramarinen, dass da ganz andere Wortbedeutungen hätten sind. Und dann vielleicht könnt ihr auch dazu schreiben.
Ja, genau. Schreibt die Geschichte eurer Lieblingsfarbe gerne auch.
Genau, macht gerne mal Hausaufgaben hier für Damen gefällt das. Nein. Nee, eigentlich nur Farbe reicht. Nächste Woche habe ich eine sehr absurde Tiergeschichte für dich. Es geht um den absurdesten Abhörversuch aus dem Kalten Krieg, den ich jemals gehört habe. Nämlich, die CIA wollte die Russen abhören mit einer Katze.
Darwin gefällt, das ist eine Produktion von Kugel und Niere mit Anna Bühler und Christian Alt. Recherche, Produktion und Redaktion Lina Kempenich. Audioproduktion Simone Hundrieser. Technische Betreuung Leo Gillhaus. Zum Team gehören außerdem Shaika Tetik, Luna Laufer, Steffi Buchholz und Pauline Klaassen. Intro-Musik Robert Sladecek.
Es ist absurd, doch Darwin gefällt das mit Anna und Christian.